So, auch hier war das Lied wieder zu schnell zu Ende. Die Zeitanzeigen spielen heute verrückt. Ich verlasse mich jetzt hier auch nicht mehr auf die Funkuhr im Studio. Also herzlich willkommen zu Penta-Radio.
Soll ich mal meine Anmoderation machen?
Ja, wenn ich das Mikro angemacht habe.
Danke fürs Mikro. Also meine Anmoderation wäre heute gewesen als Hommage an diese traumhafte TV-Serie IT Crowd. Oh, it seems we have a visitor. Penta Radio and you will talk about books and such. Falls sich der ein oder andere daran erinnert, das ist, als die Tante da ihren Job gekriegt hat und runterkommt und Moss und der andere Typ da hinten irgendwas anderes gemacht hatten. Ja, aber darüber wollen wir halt gar nicht reden, sondern wir wollen darüber reden, wie man den Gedanken in Buchstaben, Wörter und irgendwelche Zeichen gefasst, nicht mehr auf irgendwelche Steintafeln oder Papier darin einsperrt, sondern in irgendwelchen elektronischen Teilchen, so, die man irgendwo dastehen hat oder mit sich rumträgt oder, keine Ahnung, demnächst auf der Nase trägt. Das ist eins so der Gadgets, die wir dieses Jahr wohl noch erwarten dürfen von
Hat Google. Displays in Brillen?
Genau.
Sehr cool.
Darauf spiele ich an. Ja, und sind natürlich sofort in den News. Wir haben da wieder eine Menge gesammelt über den Monat. Und wenn man sich die Dinger so nochmal anguckt, dann denkt man immer, um Gottes Willen, wie lange ist denn eigentlich so ein Monat? Das sind so Sachen, die sind schon lange, lange, lange aus dem Stack wieder rausgefallen. Ja, zum Beispiel, was zu diesem Monat noch dazugehört, Twitter will auch so ein bisschen rumzensieren.
Naja, Content ausliefern, optimieren.
Ja, ja gut, die haben halt das Problem, ne? Die sind halt so groß geworden, dass das halt auch andere Leute mitbekommen haben, dass es da irgendwie so Dienste gibt, wo man 140 Zeichen auf eine Webseite tun kann. Und da gibt's halt so Länder, die irgendwie da so Befindlichkeiten haben. In Deutschland darf man also jetzt keine Pro-Nazi-Sachen irgendwie so natürlich äußern und so andere Sachen, die hier verboten sind. Ja, und deswegen macht es halt... reagiert Twitter darauf sehr dynamisch und hat halt, oder die wollen wohl so ihr Zeug so implementieren, dass es halt in unterschiedlichen Ländern dann unterschiedliche Zensur-Regeln da gibt. Ja, und wofür das gut sein kann, zum Beispiel in den USA würde man sich halt wünschen, dass sowas wie Destroy geblockt wird, weil irgend so ein Typ, der irgendwie frei hatte und da mal kurz in die USA reisen wollte, hat vorher getwittert, dass er Gossip Prep I go and destroy America, was so ja im Slang sowas ist wie, ne, also ich lasse es da mal richtig krachen. ja, das hat
die
GSA gemacht mit ihm.
Fand die Anreisen nicht so cool.
Ja. Er hat dann also erstmal eine Weile auf dem Flughafen verbracht, da in so einem kleinen Zimmerchen und sollte erklären, wie er denn America destroyen will.
Und durfte auch zurückfliegen.
Ach so, die haben ihn gar nicht reingelassen?
Nee, das war nur Special Room und Airport und zurück.
Naja.
Kurzer Aufenthalt dann.
Ob sich der
kann ich bestätigen, Special Room ist special. Tja.
Ja.
Ja, wegen dieser Twitter-Sache. Ich meine, sollen wir ein bisschen mehr erklären, was sie da genau zensieren wollen? Also Twitter verkauft das ja auch so ein bisschen als Meinungsfreiheitsdingen. Also eigentlich so, sie sagen, naja, wir wollen jetzt mit unserer, also sie haben das wohl so implementiert, dass dann eben kommt, dieser Tweet ist in deinem Land nicht verfügbar. Ah, so, das GEMA-Erfolgsmodell so. Auf YouTube.
Kennen wir ja von YouTube.
Ja.
Und da zeichnen sie ja am Horizont auch echt neue Blitze ab. Wenn Sony jetzt öffentlich sagt, dass dieses GEMA-Blocking in Deutschland die Millionen kostet, weil man halt diese komischen Videos da von irgendwelchen Schlagersternchen nicht sehen kann, da kann es irgendwie nur Gewinner geben.
Ja.
Wenn die sich hauen.
Wir waren ja beim Ausliefern. Ja, und genau, also irgendwie kommt dann eben, dieser Tweet ist in deinem Land nicht verfügbar, aber in anderen Ländern soll dieser Tweet wohl nach wie vor verfügbar sein. Und genau, also sie sagen eben, damit müssen wir nicht alle die kompletten User oder sowas sperren, sondern wir können dann eben irgendwie gezielt einige Tweets in verschiedenen Ländern nicht anzeigen.
Also gezielt Schmerzen verabreichen und ja, gezielt filtern, großartig.
Aber wie gesagt, sie wollen es wohl ein bisschen halbwegs transparent machen, also so sagen, das wird jetzt eben nicht angezeigt und fertig.
Also technisch, gerade weil es auch einen Pentacast dazu gab, wie wollen sie aus den 140 Zeichen genug Kontext extrahieren, dass man irgendwie merkt, okay.
Keine Ahnung, das müssen dann die Innenminister festlegen, der Länder wahrscheinlich.
Okay, wenn es irgendwie Pferdepenis ein Codewort für irgendeinen Politiker wird, was ist dann?
Ja, dann wird man wohl
schmutzig auf Twitter.
Nicht mehr schreiben können. Ja, Zensur ist eh immer blöd und schwierig und überhaupt. Also ich meine, da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Ist ja, ja auch nicht super.
Ich glaube aber, wenn man trotzdem an alle Tweets rankommen will, dann muss man Werbevermarkter werden.
Ja.
Weil dann kann man sich von Twitter erstmal irgendwie so die ganzen Tweets der letzten 2 Jahre zusammen.
Naja, das hat wohl Twitter einer Firma jetzt lizenziert, dieses Modell, und dann ja, muss man also sich das von der Firma kaufen, aber ja.
Tja. Na gut, aber ne, ich meine, wir haben es ja gewusst, es ist ja eigentlich auch öffentlich, ne? Es gibt ja auch andere Leute, die halt Twitter die ganze Zeit abschnorcheln und man weiß ja nicht, was da so passiert.
Genau, man kann ja Twitter jetzt schon live quasi mitschneiden, probieren, fertig.
Ja. Ja, das machen ja einige.
Genau, also genau. Braucht man kein Archiv kaufen.
Ja, auch eine andere lustige Geschichte, so zu Copyrights.
Wir zitieren.
Das war genau das Zitat. Drei White Lines ist von, glaube ich, AT&T noch kommentiert. Und zwar haben die damit das Been True implementiert. Ne, also das brauchst du auf Unix-artigen Systemen irgendwie immer mal so ein Kommando, was sagt ja oder alles gut. Und das Kommando dazu heißt true. Heutzutage ist sowas auch in der Shell mit implementiert. Aber so in den alten Zeiten war das halt mal ein Shell-Skript. Also irgendwie ein Skript, was überhaupt nichts macht. Deswegen halt 3 leere Zeilen drin. Und ich glaube irgendwie 50 Copyright-Zeilen oben drüber, Kommentar. Und ja, und das ist wohl der Grund, warum GNU-Systeme als erstes dieses BinTrue als C-Programm implementiert haben.
Mhm.
Was dann auch noch ein bisschen schneller ist, aber naja, was so alles gibt. Ja, gut, ist vielleicht heute alles ein bisschen durcheinander, aber...
Wir sind ein Chaos-Radio. Also ein chaosnaher Podcast.
So ein anderes Ding, wo man sich komplett an den Kopf greift, wenn man so liest, 12 Jahre alte Malware entdeckt an einem US-College. Und zwar ist es denen nur aufgefallen, weil dort irgendwie besonders hoher Datenverkehr aufgetreten ist in irgendeinem IT-Labor. Und ja, und da ist denen halt aufgefallen, dass da auf manchen Rechnern, also bis zu 7 Viren und so ein Zeugs, irgendwelche Malware installiert war. Und da fragt man sich echt, ich meine, vor 12 Jahren.
Bestandsschutz heißt das im Hochschulgesetz.
Genau. Welche Malware schafft denn das bitte schön auf Software, die oder auf Betriebssystemen, die vor 12 Jahren aktuell waren, immer noch so gut zu laufen?
Das ist wahrscheinlich einfach anständig programmierte Software.
Ja, wahrscheinlich war die Softwarequalität vor 12 Jahren wesentlich höher. Ne? Ich meine, das ist, da gab es ja die OS Halbe und so noch zu der Zeit. Also da erinnert man sich bloß noch mit Kopfschmerzen so an die komische Werbung da, aber naja. Ja, andere Leute, die auch gehackt wurden, mehrfach, ist VeriSign. Das ist so, kann man sagen, der dickste von all diesen SSL-Zertifikat-Verkäufern.
Um irgendwie das für die Oma zu erklären, VeriSign ist die Entität, die sagt, es werde vertrauen. Und genau, also, ne, denen kann man nicht mehr vertrauen.
Dieses ja, gelb, also mit viel Zuvertrauen blinkendes Schloss, was man da im Browser hat, wenn man auf seine Bankwebseite geht. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von VeriSign ausgestellt. Und das ist eben genauso, wie man sich's vorstellt, ne? Also da haben die Leute das auch schon gemerkt, dass wir da zum Teil gehackt wurden. Aber die Admins, die haben das eben nicht nach oben gemeldet, weil die, keine Ahnung, wahrscheinlich Angst hatten, dass ihr Senior Management das nicht versteht, was sie damit meinen. Oder sie
wollten es gar nicht wissen. Also das habe ich auch schon gehabt. Ich habe in einer Firma gearbeitet, da hieß es irgendwie Bugs, bitte nicht reporten.
Genau, also das komplette Snafu-Programm. Ja. Andere Leute, die halt mit Sicherheitsverwundbarkeiten immer sehr, sehr clever umgehen, das sind also die PHP-Entwickler. Da gab's ja auf dem Kongress so einen Vortrag, wo so ein paar, ich glaube, es waren sogar Studenten, vorgemacht haben, wie die ganzen Hash-Implementierungen in so Skriptsprachen, also in anderen Sprachen heißt es dann Dictionary, also so Key-Value-Sachen, die man da so speichern kann.
Wie man die zum Heizen benutzt.
Als Datentypen, genau, wie man das halt zum Heizen benutzen kann. Und die unterschiedlichen Programmiersprachenentwickler, die gehen dann halt auch unterschiedlich ran, aber PHP, also kann man dazu sagen, meine Lieblingssprache Python, die haben jetzt gerade eine Alpha released, um den Bug anzugehen, 3 Monate später oder 2. Aber PHP, die haben also ganz schnell da Sachen reingebaut, dass man das halt nicht mehr benutzen kann zum Heizen, diese Sprache. Und das haben sie ganz häufig gemacht, weil sie sich da jedes Mal irgendwie was anderes kaputt gemacht hatten mit.
Wie sagt ein Bekannter so schön, PHP, eine Sprache, die aus dem besteht, was früher Syntaxfehler waren.
Genau. Ja, das kann man echt so sagen. Aber es sind auch wieder andere Institutionen zur Höchstleistung aufgelaufen. Zum Beispiel die Polizei, die so eine Hausdurchsuchung gemacht hat. Und da haben sie auf dem Schreibtisch dann einen Monitor, eine Tastatur gefunden.
Ja. Und stand wahrscheinlich Computer im Beschlagnahme-Dings drin.
Na, im Bericht dazu steht, der dazugehörige PC sei jedoch nicht auffindbar gewesen. Das war ein iMac.
Oh mein Gott.
Ja, naja. Gut, da können wir eigentlich, ist ja ein schöner Einstieg zu Apple. Die zensieren ja gern mal. Und in Spanien hat es so ein Wissenschaftsmagazin erwischt. Ich meine, Wissenschaftsmagazin, da kann man auch geteilter Meinung sein. Ich habe mir das mal die Webseite dazu angeguckt. Aber die wollten halt mit Wahrheit und Mythen über den Penis aufmachen. So ihr Titelblatt. Klar, Sex Sells. Das ist aber
nicht verkauft worden. Ja.
Nicht online verkauft worden. Zumindest nicht über diesen Apple-Dings da, was man da halt machen kann, um so Zeitungen zu abonnieren. Ja, und wo wir gerade dabei sind, also was mal wieder neue Qualität in diesem App Store gebracht hat. Und da gibt's ja jetzt seit dem letzten iPhone dieses, dass man damit reden kann.
Siri.
Ja, und das gab's ja auch schon vorher, so als App zum Runterladen und dann halt nicht so tief integriert, aber man konnte halt mit so einem Ding reden und das hat dann mal gesagt, wie spät es ist oder wie das Wetter wird oder so. Und ne, gerade für auch andere Geräte, also erstmal Android-Geräte, aber auch alles, was halt vor dem letzten iPhone war, ist das ja eigentlich keine schlechte Sache. Und eins dieser Programme, das ist von so einer Cambridge-Ausgründung, also aus England, EFI nennt sich das Ding, das wollen sie jetzt aus dem App Store rausschmeißen, weil das zu dicht an einem Apple-Produkt ist. Und das ist
das ist schlecht.
Ja, das ist irgendwie, da greift man sich mal wieder tief an den Kopf.
Ja, es ist wohl teilweise sogar ein bisschen cooler, weil es irgendwie da noch Links und so direkt mit ausliefert. Bei bestimmten Fragen ist es wohl besser als das Apple-Tool.
Ja, es ist höchstwahrscheinlich besser als das Apple-Tool.
Und die Frage ist auch mal, was besser und schlechter und so ist. Ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel hier die wie viel Prozent Prozessorfläche da nur für Sprachanalyse mit drauf ist und so auf diesem Arm-Ding da von Apple und so. Das werden die wohl alles nicht mit benutzen können, aber trotzdem irgendwie, ich meine, weiß nicht, warum die sich sowas geben. Aber egal. Wir hatten da noch mehr zu der tollen Firma. Ja, eine andere Firma, die ja auch mehrfach aufgefallen ist mit ihren klugen Äußerungen, die RIA, also das ist hier die
GEMA in den Staaten.
Die GEMA in den Staaten, also die Musikindustrie vertreten. Die waren ganz traurig, dass so Seiten wie Wikipedia aber auch ihre Seite da schwarz gemalt hatte, um gegen SOPA zu protestieren. Und auch Google sich rausgenommen hatte, da einfach mal zu sagen, dass es eine blöde Idee ist. Und das nennen die jetzt irgendwie Misuse of Power. Und gerade die, also so ein Wort, das ist, ja. Gut, dann?
Ja, es ist eigentlich genauso frevelhaft, wie dass die ARD und die CDF jetzt danach schreien, ACTA doch endlich mal umzusetzen.
Ja, da weiß man echt nicht, was die reitet, ne? Ich meine, das sind die Typen hier, die, da gab es eigentlich auch sehr lustig, vor einer Woche oder so, so eine Doku über irgendwie Deutschland und die Hacker oder irgendwie so ein Zeug. Da war aber FX hier so in der ersten Minute zu sehen, der so meinte, naja, keine Ahnung, warum sich die Leute nicht einen Zwotrechner hinstellen für Internet und Porn. Kann das Ding halt gehackt werden und die anderen Sachen sind halt nicht. Und da habe ich dann, ne, das hat mich also wirklich motiviert, das fertig zu gucken. aber ja, bloß das durfte man sich online irgendwie auch nicht zwischen 6 und 22 Uhr angucken, weil
der Porn sagt?
Nee, nicht weil der Porn sagt, sondern weil irgendwie der Trailer zur Sendung, der war schon ein bisschen deftig, also da ist irgendwie so ein halber Körper, was da so rumfliegt. Aber ja, und nach einer Woche ist es dann ganz weg aus ihrem Ding, depubliziert, und das Sino noch so ein, ist unglaublich. Und das noch für Steuergelder. Aber naja, vielleicht klärt sich das irgendwann. Wir müssen dann noch eine Reisewarnung rausgeben für Leute, die in die USA reisen und dort Kaffee kaufen.
Genau, nicht in Bar bezahlen.
Genau.
Achtung, Achtung.
Weil das ist
ein Hinweis auf Terrorismus.
Genau, also die Terroristen machen sowas auch. Und wir wissen ja, wenn man bestimmte Casio-Uhren trägt, dann kommt man nach Guantanamo.
Casio F91W, Special Room is special.
Ja, das ist so ein Ding, was es in Kaugummi-Packungen mitgibt.
Kostet $3.
Ja, aber mit Geschenkverpackung.
Die gibt's als Nachbau aus China für $2.
Ja, ne?
Ja.
Guantanamo, das war ja das, was der Obama als erstes zumachen wollte, ne? Das sollte er seine erste.
Ja, der will einfach nur wiedergewählt werden.
Ja, stimmt.
Damit das einlösen kann.
Ja. Naja, da ist schon.
Ansonsten auch ein Tipp für die Staaten, die haben ja so ein Problem mit Meth da und verbieten ja irgendwie alles, was nur zur Synthese eingesetzt werden kann. Es gibt jetzt ein schönes Paper, also andersrum, einer der Grundstoffe ist Pseudoephedrin, das ist in einem Arzneimittel drin namens Soda irgendwas. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Paper, in dem beschrieben wird, wie man irgendwie sich aus Crystal Meth das Zeug wieder resynthetisiert. Weil irgendwie alle Leute haben danach gefragt, wie man wieder drankommt und naja. Das heißt, wir brauchen den Schwarzmarkt, um das zu kaufen, was wir vorher eigentlich sowieso haben wollten.
Ja.
Weiter,
ja. Ja, was ist denn gut? Das in NRW, die Polizei braucht eine neue Webseite, weil die fiesen Hacker den Code gestohlen haben, geraubt.
Lassen Sie mich rein, Sie haben ihn runtergeladen, wie es auf der BKA-Website hieß, das Herunterladen dieser Webseite ist verboten.
Nee, ich kenne die News leider nicht im Detail. Ah. Aber eine andere, die ich kenne, Hort, das ist irgendwie so ein
Groupware-Krimskrams.
Die haben es bereits nach 3 Monaten rausgefunden, dass sie jemand eine Backdoor an ihre Software, die sie so im freien Internet anbieten, reingebaut hat. Finde ich Ja,
das ist ein Maßstab.
Genau. Aber ein anderes Ding, was echt lustig ist, in London gibt es irgendeine Kneipe, die diese Werbetafeln, die es über so ein Urinal gibt, mal ein bisschen kreativ gebaut haben. Und zwar kann man da mit seinem Urinstrahl Spiele spielen.
Oh mein Gott.
Wo man dann ja, oben halt praktisch den Bildschirm anstatt der Werbetafel hat und kann dann da irgendwie so Bälle dann her schießen oder so. Also sehr lustig.
Besser als Werbung.
Ja. Wo wir bei solchen Spielen sind, der Erfinder des modernen Pinballs, also so, ne, diese Flipper-Maschinen, die es auch heute noch sehr viel gibt, wo man da so Geld reinwirft und dann fliegt da der Ball hin und her.
Hm.
Der ist jetzt mit 100 Jahren gestorben.
Immerhin 100.
Immerhin, also ja, konnte eine ganze Weile Flipper spielen. Ja, auch ein schöner Hack. In der Türkei haben sich angefangen, Fußballfans mit QR-Codes zu beschimpfen. Die hängen da so große Banner hin mit QR-Codes, was man dann einlesen kann. Und kommt da irgendwie auf eine Webseite oder...
Großartig.
Oder liest dann. So, ja.
Oh man, ja, da genau. Braucht man auch ein Stoppschild für.
Ja, wo wir gerade so, ich glaube, das ist ja die Hex des Monats Kategorie, was ich auch lustig fand. Da hat jemand mit Lego so einen Zug nachgebaut, also hier so einen Modelleisenbahnzug, der
TCP/IP spricht.
Ja.
Internet nachbaut.
Also Internet nachbaut, aber nicht irgendwie hier, ne, also richtig, da kommt halt so der Zug vorbei und lädt das Paket ein und gibt es dann auf der anderen Seite wieder ab und so. Und das Ganze mit Arduinos, also, ja.
Cool.
Wenn es mal wieder regnet am Wochenende.
Schöne ja. Rekursion auf die Geburtsstunde der Hackerkultur.
Ja, genau.
Ansonsten, ja, Apple File vor eine Stunde und auf.
Ja, wobei das auch sich auf TrueCrypt bezieht. Aber was sie wohl gemacht haben, die haben über FireWire den RAM gedumpt und haben dann...
Ja, das ist so, das war vor 5 Jahren irgendwie so ein Trendsport.
Ja.
Also ich hatte irgendwann mal damals noch, bevor es den 202C gab, so ein Tool bei mir rumliegen, mit dem man das machen konnte.
Mhm.
Und dann, also für die, die es nicht wissen, FireWire hat direkten Zugriff auf RAM, damit es schneller geht. Man kann halt irgendwie unter Umständen lesen und schreiben. Das heißt, man kann wahlweise Schlüssel auslesen oder auch überschreiben. Und ein Bekannter hatte mal das irgendwie als steckfertiges Werkzeug. Das heißt, du bist rangegangen an den Rechner, hast es angesteckt. Und dann war das Passwort 1234.
Ja, also den FireWire-Port verblompen am Rechner. Ja, nee, aber was halt ein bisschen scary an der ganzen Geschichte ist, das gibt es jetzt eben als kommerzielles Produkt.
So wie SSL Man in the Middle.
Genau. Ja, ich meine, ne? Wo dann der, wie heißen die da, die zum Hausbesuch kommen, vielleicht mit so einer Kiste dann ankommen und sowas da auf deinen Rechner ansetzen. Ja, dann hatten wir Anonymous. Also der Anonymous. Fand ich auch lustig. Die haben eine Telefonkonferenz ins Netz gestellt, wo FBI und Scotland Yard darüber beraten haben, wie sie denn Anonymous festnehmen wollen. Das ist so. Ja. Muss auch nichts mehr zu sagen. Ja, dann auch sowas, keine Ahnung, was in diesem Monat nur hochgepoppt ist. Die Encryption von Satellitentelefonen, da gibt es auch so einen Etsy-Standard, GMR1 und GMR2.
Ja.
Die sind wohl jetzt also auch offiziell gehackt worden. Man braucht dafür ungefähr $2000, um das halt live mitlesen zu können. Und das Interessante an Satellitentelefonen ist ja, dass man die sehr, sehr leicht mithören kann, weil ne, der Satellit halt... so eine Antennencharakteristik hat, die also sehr weite Gebiete erreicht.
Oh ja.
Ja, das ist halt ein bisschen eine dumme Idee, wenn man jetzt so Top-Terrorist ist und dann mit Satellitentelefon denkt, man könnte sich irgendwo verstecken.
Die Amis haben damit die Russen abgehört. Also die haben damals einfach Satelliten so, also die Russen hatten Richtfunkstrecken und die Amis haben sich halt einfach im Weltall ein Stück hinter Russland hingestellt.
Und dann haben sie die Reflexion von der Erde.
Nee, einfach was gerade durchging. Ja. Du hast ja hast einen Sender und einen Empfänger und alles, was halt quasi am Empfänger vorbeiging, hinten rausgestrahlt hat ins Weltall, haben sie halt mitgeschnorchelt. Deshalb haben wir häufig auch Botschaften, so riesen Antennenkonstruktionen in den Richtfunkkeulen von anderen Botschaften.
Ja, das zufällig. Kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Na, also das Problem ist, so die geostationären Satelliten, die sind so 2 Grad auseinander. Ne? Und wenn man mal so mit seinem Finger irgendwie 2 Grad links und rechts irgendwie peilen will, dann weiß man, was man da
erwischt. Also,
ja, genau. Dann erwischt man dann eben alles. Ja. Ja, dann auch, Entschuldigung, respektvoll. WebM und WebP ist jetzt in purem JavaScript implementiert worden. Also die Implementierung vorher, das war immer, ne, die greifen dann auf irgendwelche anderen Sachen da zurück. Im Browser oder Betriebssystem, aber das ist halt das erste Mal so richtig in JavaScript. Und ja, wie man so hört, geht's relativ ruckelfrei sogar. Ja, dann kann man, weil wir auch bei Apple waren, aber ich meine, da werden auch andere Sachen hergestellt bei Foxconn. Da kann man jetzt seine Gadgets direkt bestellen. Und zwar ist dort der Bestellserver gehackt worden. Also dort, wo dann Apple sagt, wir hätten jetzt gern irgendwie noch eine neue Tonne iPads oder sowas. Das konnte man dann dort auch bestellen.
Die Preise sind bekannt. Also hat man die dann zu den Apple-Preisen bestellen können oder zu den Produktionskosten?
Ich glaube, du musst dann auch auf der Lieferseite die Bestellung noch abfangen.
Ah.
Keine Ahnung. Ne?
Also, aber wenn man mit Freight Forwarding rumgespielt hat,
ja.
Durchaus im Bereich des Möglichen.
Ja. Ja, dann noch ein bisschen scary, so irgendeine Firma, das war auf jeden Fall in England, steht gerade nicht hier. Die haben einen USB-Stick gebaut, der DNA-Sequenzen kann, und zwar in Sekunden. Momentan funktioniert das Ganze nur für einfache Bakterien und Viren. Naja, ne, aber man...
Und kostet, glaube ich, so $300, also erschwinglich.
Ja, genau. Ja, dann ein großer Sieg für die IPv6-Verbreitung. Da gibt es den ersten Denial of Service auf IPv6-Netzwerke. Da kann man eigentlich nur sagen,
Hut ab
und
hat gedauert.
In der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Dann YouPorn, die haben sich für externe Backups der Passwortdatenbank entschieden.
Entschieden, ja. Post-Privacy halt.
Genau. Die dachten sich, das ist so lustig, was da für Leute für Passwörter wählen bei uns. Das müssen wir mal so der Welt zeigen.
Gibt es auch ein schönes Würdel von den meistgenutzten Passwörtern?
Ja, da hatten wir leider hier dummerweise das dieses RabbitMQ wieder gehangen. Und als es dann wieder lief, war die Seite schon wieder weg.
Da können wir ja einfach mal in den Chat rufen. Vielleicht fördert ihr das ja mal wieder zutage. Dort habe ich es nämlich auch dann zum ersten Mal gesehen. Das würde also Chat arbeitet.
Ja.
Kann man ja mal sagen, also, dass wir einen Chat zur Sendung haben und so.
Wir haben einen Chat zur Sendung.
Danke.
Ja, man kann ja auch anrufen, ne?
Ja, 0351 320 5 4, 7 und dann die 11.
Ja, und Skype?
Skype ist Penteradio 24.
Da finde ich übrigens klasse, wenn man sich den Skype-Client runterladen will, dann muss man sich jetzt erst einen Skype-Account klicken vorher. Das ist auch irgendwie, naja.
Gehört ja jetzt zu Microsoft.
Hm.
Tja.
Ja, aber bei diesem Wordle, das, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, sowas wie Fuck Me. War eins der vielen Passwörter. Dann natürlich hier die Zahlenkombinationen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Und irgendwas mit Muschi war noch. Und da dachte ich so, also Respekt, Deutschland hat es als einzige Nation geschafft, oder zumindest der deutschsprachige Raum,
da so die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Genau. Scheint es viele Kunden zu geben.
Ja. Die hatten ja auch ein Problem, die haben ja jetzt auf NoSQL-Datenbanken hinten drin umgestellt und dann ist ihnen auch die Webseite irgendwie ein paar Mal weggestorben, weil die Datenbanken zu schnell waren.
Bei YouPorn.
Aha. Und im Zuge dessen sind, glaube ich, auch die Passwörter dezentralisiert worden.
Ja.
Ansonsten auch irgendwie Körperöffnung und ähnliches. Hack des Monats, Zungenpiercing benutzen, um einen Rollstuhl fernzusteuern.
Das finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Also, ne, das wäre mal eine sinnvolle Anwendung von
Metall.
Von Metall.
Von Metall in Körpern.
Genau, solche Piercings und so. Ja.
Wo ist da jetzt der Unterschied genau zu irgendwie Zungensteuerung von Rollstühlen?
Du hast ein Sensorfeld oben an deinem Oberkiefer.
Okay, also so Metalldefekt und so, oder?
Ja, irgendwie sowas. Okay. Und also de facto wie so eine Zahnspange von früher. Und du hast halt das Zungenpiercing in der Mitte und kannst halt, je nachdem, wie du deine Zunge bewegst, halt vorne, hinten, rechts, links.
Sehr cool. Ey, das ist echt cool. Ich mag so Spielereien. Ich hatte mir jetzt letztens auch mal für meine Webcam so ein Programm runtergeladen, um den Mauscursor mit dem Kopf zu steuern und so. Das ist witzig. Ja. Mal ausprobieren.
Ja. Und also man kann es bestimmt präziser steuern, ne? Als jetzt irgendwie bloß links ein Taster und rechts ein Taster und je nachdem, wo du deinen Kopf da wirfst. Also.
Naja, es ist die Frage, wie viele Ebenen das dann abbildet. Also könntest du ja theoretisch dreidimensionale machen, da hast du einfach X, Y, Z-Achse, aber ja.
Ja.
Naja. Demnächst.
Ja, das nächste Ding, das passt eigentlich schön zu, der Einreise in der USA. Da ist ein Typ mit zwei Pipes, wie übersetzt man das? So solche Rohre oder was?
Ja.
Zwei solche kurzen Rohre hatte der da in seinem
PVC
Rucksack drin.
Oder was? Was für, also sag mal das englische Wort.
Pipes.
Two pipes.
Okay. Zwei Rohren.
TSA Screener finds two pipes in passenger's bag. Na, also er hat da in der Tasche zwei solche Rohre gefunden und die waren jetzt nicht irgendwie gefährlich oder so, aber da sowas für gewöhnlich gefährlich aussieht, hat er sie ihm doch weggenommen und hat die dann da irgendwo hingelegt. Dann war seine Schicht zu Ende, die nächste Schicht kam, konnte sie jetzt nicht erklären, was da diese zwei Rohre machen und die haben dann also erstmal einen Großalarm ausgelöst, wobei ist leider nicht dazu gekommen, bis dass der ganze Flughafen evakuiert wurde.
Gesprengt wurde.
Oder gesprengt wurde, ja. Aber die haben halt das Bomb Squad angefordert. Ja, naja, sowas passiert halt, wenn man da zu sehr durchdreht.
Die TSA, die haben jetzt also entweder diesen oder letzten Monat auch einen Bericht rausgebracht, wo sie irgendwie ihre Eier aus dem Fenster hängen und sagen, wir sind so cool, wir kriegen eigentlich nichts hin. Also sie haben irgendwie mal so gelistet, irgendwie, wen sie alles warum festnehmen. Das heißt, so lächerlich.
Ja. So richtig lächerlich ist es halt nicht mehr, wenn du da in so ein Ding reinrutscht, ne? Also
wenn du da Special musst, Room ist special.
Und die begrapschen dich oder wollen da unbedingt auf deinem Laptop drauf rumgucken und naja.
Das ist total lustig, wenn du nämlich einreißt und hast keine Festplatte, dann gucken sie dich ganz komisch an.
Das verstehen die nicht, ne?
Und daraufhin meinte ich dann so, naja, aber sie haben doch bestimmt Festplatten in Amerika, oder? Und er so, ja, stimmt eigentlich.
Ja, die ist mir aus dem Flugzeug gefallen, die Festplatte. Naja, weil wir vorhin bei der Content-Mafia waren, also Musikindustrie, da freut man sich immer und eigentlich hätten wir da hier ein Lied bereitlegen sollen. Neil Young, der hat eben mal so diesen Satz geprägt, Piracy is the new radio. Und der ist ja schon eine ganze Weile so in dem ganzen Business und der vergleicht es halt so mit diesen ganzen Ängsten, die es gab, als dann so die ersten Radios gab und da konnte man dann halt mit Kassetten aufnehmen und
Home-Taping is killing music.
Genau, das war damals so der Spruch von den Leuten, die sich über Misuse of Power aufregen.
Genau.
ja, das ist halt mal nett zu sehen, dass halt selbst solche Typen, die also schon viel laute Musik in ihrem Leben gehört haben, dass selbst sie das raffen, dass es eben irgendwie einfach ist.
Genau, der Punkt, if you make it easy to get and pay for it, piracy isn't an issue. Und ich meine...
Genau, also das ist, ne, was kann man sagen, was man will, aber im großen Stil kommerziell hat zuerst Apple rausgebracht mit ihrem iTunes Store. Es gab so viele andere, die das über ähnliche Art und Weise gemacht haben.
Bis Hulu, also dann später jetzt für Bild. Mhm.
Oder selbst solche Portale wie Jamendo oder so, ne, die gehören ja alle mit rein. Und das ist, glaube ich, das müsste eigentlich bis heute jeder begriffen haben, dass es einfach darum geht, so ein Content, und da ist es eigentlich ganz egal, ob das jetzt Filme sind oder Musik oder sonst was, wenn ich die einfach runterladbar und abspielbar für einen angemessenen Preis anbiete, dann ist Piracy auch nicht unbedingt das Thema.
Also ganz einfaches Ding, man lädt sich einen Film runter und kann ihn gucken, man kauft die DVD, wird erst als Raubkopiere beschimpft, hat dann unskippbare Trailer.
Genau, und hat damit nur Ärger. Und was macht man in diesen ganzen komischen DVDs? Also ich...
Keine Ahnung, man rippt sie auf seinen Rechner, um sie dann zu gucken.
Schmeißt sie hinterher weg. Wobei, das war auch eine News, in den USA gab es irgendwie ein Urteil, dass man gebrauchte MP3s verkaufen kann.
Ja. Woher weiß man denn, ob eine MP3 dann gebraucht wurde oder nicht?
An der Audioqualität.
Genau.
Die hat dann abgenommen.
Genau. Wenn er so ein bisschen kratzt und so.
Okay.
Da ist schon ein paar Mal abgespielt worden.
Da passe ich auf demnächst, wenn ich mir gebrauchte MP3s kaufe.
Ja. Aber eigentlich auch, ne? Können wir auch mal eine Plattform machen für gebrauchte MP3s, wenn sowas jetzt, ja. Gut. Ne, ich würde sagen, wir machen hier noch ein kurzes Stück und dann, wir sind die Hälfte durch mit den News, die wir haben. Dann hat eine Studie rausgefunden, dass Twitter abhängiger macht als Zigaretten und Alkohol.
Zusammen oder getrennt?
Das kann man hier nicht richtig ablesen. Ja.
Okay.
Kann ich bestätigen?
Bei eben Twitter checken, was das dazu sagt.
Dann so ein anderes Ding, wo man sich eigentlich auch echt an den Kopf greifen muss. Crypto kenne ich zumindest schon seit vielen, vielen Jahren, also lange bevor WikiLeaks zu seinen Höhen und Absturz angesetzt hat. Und die Typen sind halt gehackt worden. Okay, shit happens. Und dann habe ich aber dieses Postmortem da nicht richtig verstanden. Da stand dann drin, dass sie wahrscheinlich über WebDAV gehackt wurden. Da fragt man sich bei Krypto um so eine Seite, da ist WebDAV offen. Ne? Und dann hatte der Betreiber gesagt, er hätte irgendwie schon so und so viel Prozent der Seiten wieder gecleant. Also, ne, die Malware entfernt. Und das ist das nächste Mal, wo ich denke, Jungs, habt ihr da nicht irgendwo, also ich meine jetzt gar nicht ein Backup, aber so die Quelle für eure Webseite, wo ihr das dann einfach bloß noch hochsynkt und dann ist es im Netz? Keine Ahnung, also das war irgendwie, ja, sehr, 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 sehr komisch. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgendeine US-Retailer-Kette, da kann man sich jetzt sagen lassen, ob man schwanger ist oder nicht.
Nee, das ist keine Retailer-Kette.
Das war hier mit T, Target.
Target, genau.
Genau.
Nee, aber da ist nur eine Firma hinten drin, die die Auswertung macht der ganzen Daten.
Ah. Ja, und die können jetzt sagen, ob du schwanger bist oder nicht. Also
und können,
bei Frauen können das anhand des Kaufverhaltens ermitteln.
Genau, und können halt mit 87% Wahrscheinlichkeit den Tag der Niederkunft vorhersagen.
Genau, und interessant ist das wohl deshalb für die, um den werdenden Müttern dann entsprechende
optimiert
Coupons
zuzuschicken
und so,
ja,
weiter zuzuschicken. Genau, das ist ein ganz interessanter Artikel, da redet der dann eben noch, wie man dann es so schafft, dass die Frauen nicht merken, dass sie speziell getargetet werden, sondern man verpackt es dann irgendwie in Werbung neben Dingen, die man während der Schwangerschaft definitiv nicht kauft, um das so als normalen Prospekt aussehen zu lassen und so.
Und genau, da sind wir halt an dem Punkt irgendwie, selbst wenn die ganzen Leute sagen, irgendwie meine Daten irgendwie umherzugeben für Werbezwecke ist okay. Die Frage ist halt irgendwie nur, wie lange erkennst du Werbung? Und wann ist es gezielte Manipulation?
Ja.
Ja.
Ja. Gut, dann können wir ein bisschen rumranten über das neue Apple macOS Sicherheitssystem. Die machen ja so ein Sandboxing. Da gibt es jetzt so die Softwarebuden, die hier so eine Art, hier so einen grafischen Git Mercurial Client herstellen. Also das ist auch der Betreiber von Bitbucket, die gesagt haben, also mit den Sandboxing-Richtlinien, da kann man sowas nicht mehr programmieren. Und ziehen sich da zurück. Den fand ich auch lustig. Das ist auch so ein Novum, wo man so wahrscheinlich in 3 Monaten denkt, das ist Standard. Ein Richter hat einen Facebook-Account beschlagnahmt, weil der eine Kumpel da dem anderen einen Tipp für einen Einbruch gegeben hat. Da fragt man sich auch, das nächste Ding muss auch noch sein, Alan Turing, dem hat jetzt das House of Lords oder irgendwie gesagt, wir haben dich damals hier ein bisschen so aus deinem Job rausgedrängt, weil wir dachten, schwul sein ist nicht okay und du hast dich dann hinterher umgebracht. Aber entschuldigen muss man sich dafür nicht.
Nein, das stimmt so nicht. Also der Premierminister hat sich vor 2 Jahren entschuldigt. Der britische, aber halt nur er und nicht irgendwie komplett House of Lords. Und er ist halt irgendwie nicht post-mortem begnadigt worden oder so.
Genau, er wurde der Schwulsein schuldig gesprochen. So, also es war
Homosexualität und genau. Die Begründung ist halt irgendwie, das war ja damals ein Straftatbestand, deshalb können wir das jetzt nicht mehr machen.
Also rückgängig quasi, begnadigen.
Ja, trotzdem ein Ding. Also bedenkt, was der Typ für die geleistet hat.
Eben, immerhin hat er erklärt, warum Tiger Streifen haben.
Ja, und das ist halt so ein Ding, was es damit mit hochgespült hat. Der hat halt den Prozess erklärt, wie das funktioniert, dass Tiger Streifen bekommen. Also ich habe einen Kumpel, der ist Biologe, der hat also versucht, mir das zu erklären. Und ich habe es nicht auf Anhieb verstanden. Und er meinte dann so, dann stell dir vor, so ein Stückchen von der Haut, da gibt's halt irgendwie solche, wie auch immer die Dinge heißen, die haben alle viel Knoblauch gegessen. Deswegen gehen dann die anderen da weg. Und die anderen, die haben irgendwie Currywurst gegessen. Und deswegen, ne?
Kommen sie alle hin.
Die Knoblauchdinger sind dann schwarz und die Currywurst ist weiß. Und so entstehen dann halt irgendwie die Streifen auf so einem Tiger. Fand ich aber, ich mag solche Typen, die irgendwie so irgendwie auf vielen verschiedenen Gebieten irgendwie so unterwegs sind. Ne? Und das ist gerade jetzt erst vor kurzem gewesen, dass sie diese Sache, die der Turing damals erklärt hat, in einer Studie nachgewiesen haben. Und wo wir gerade bei britischen Biologen Ärzten sind, dort kann man sich jetzt Software verschreiben lassen. Allen Ernstes. Da gibt es irgendwie bestimmte Programme, die helfen also irgendwelchen Kranken und die werden jetzt vom Arzt verschrieben.
Homöopathisch oder schulmedizinisch?
Das war ja nicht richtig.
Okay.
Ja. Das war Data Shift.
Ja, ansonsten können wir auch mal eine Musik spielen und zum Thema kommen?
Gefühlt ja.
Ja.
Wenn wir noch was richtig Witziges finden, dann sagen wir es.
Okay.
Now and then I think of when we were together. When you said you felt so happy you can die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. To the end, always the end. And when you found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Times you screwed me over, had me believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't get you hung up on somebody that you used to know.
Willkommen zurück bei Penta Radio. Wir reden heute über die News des letzten
Monats.
Und mal gucken, vielleicht, wenn wir dann noch 5 Minuten finden über E-Books und so ein Zeug. Ein Ding, aber ja, wir haben halt noch ein paar News, die noch gewürdigt werden müssen, weil wir gesagt hatten, dass die Ria rumgeheult hat. So eine andere Firma, die ihre Tränendrüsen ausgequetscht hat, ist Microsoft. Die haben sich an Google gewendet und haben gesagt, bitte, bitte, liebe Google, bitte kill doch nicht das Video on the Web. Hintergrund dazu ist, dass Motorola, die ja jetzt demnächst also die zu Google gehören, das ist also alles durch, ein Patentobolus wollen für irgendwelche H264-Patente. Und Microsoft, denen ist es irgendwie zu viel. Und was, und da haben die halt so einen Blogpost rausgebracht und finde ich echt Respekt. Da durfte man unten Kommentare abgeben, wenn man das liest.
Kamen die sofort die Kommentare oder kamen die erst nachdem sie freigeschaltet wurden?
Nee, die kamen wirklich sofort. Also von mir alleine stammen 2. und die sind wirklich 1 zu 1 so durchgegangen. Deswegen finde ich echt schön, aber ja, die Kommentare, die hatten alle nicht richtig verstanden, welchen Punkt da Microsoft so
wie damals, als es hieß, irgendwie die Chinesen beschlagen iPads und der erste Kommentar dann war, oh, ihr blöden Chinesen, ihr werdet schon wissen, was ihr davon habt, wenn Apple von euch weg ist.
Ja, naja, also da ging es halt um dann die Ablasssteuer für Android-Geräte, ne, die ja natürlich sofort davor gehalten wurde. Ja, aber an der Geschichte finde ich, wo man halt ein bisschen ein Auge drauf werfen sollte, diese, wie nennen sie das, Front-Dings da? Also irgendwie, da gibt's in diesen Patentpools dann, ne, also das ist ja klar, der Klassiker ist, ich habe 10 Patente, du hast 10 Patente, dann ist alles gut. Und wenn ich jetzt nur 5 habe, dann bezahle ich dir was. Und bei solchen Sachen wie diesem H264 ist es eben so, dass da viele Bunden da sind, die alle so irgendwelche Patente haben und dann bezahlen die sich irgendwie bloß, die da halt so drin sind, ein paar Cent. Also nicht unbedingt so viel. Und das ist halt genau der Auslöser. Hier Motorola hat jetzt gesagt, wir wollen nicht nur 2 Cent, sondern 4. Und da hat Microsoft rumgeheult. Aber das Gefährliche bei solchen Sachen ist halt, wenn die sagen, ja, aber da muss man ja nicht viel bezahlen für solche Patente, dass sie darüber halt doch wieder Softwarepatente in gewisser Weise hoffähig ja. machen wollen. Und die Buden, ne, das sind ja halt die üblichen Verdächtigen, die da in die Richtung halt arbeiten. Das ist Microsoft, das ist halt Apple, gerade in der EU. Und naja, mal gucken, inwieweit Google da Evil oder Don't Be Evil spielt.
Naja, sie könnten es ja jetzt nutzen, um ihr WebM durchzudrücken.
Zum Beispiel mit DRM. Also die haben jetzt einen neuen Standard vorgeschlagen, wo DRM drin ist. Also Google, Netflix und Microsoft zusammen.
Hm. Das sind ja Allianzen. da kann nur Gutes für den Verbraucher rauskommen.
Also nochmal, Microsoft hat gerade irgendwie rumgeheult, dass Google Video kaputt macht und zusammen mit Google bringen sie jetzt Video mit DRM raus.
Ja.
Okay.
Das ist so ist
das. Das sind vielleicht halt zwei verschiedene Abteilungen, die sich da nicht so richtig abgesprochen haben, was jetzt so die Linie ist, hoffentlich.
Ja. Als schönen Einstieg ins Thema, der Barnes & Noble, von denen ist das Ding, glaube ich, der Nook
E-Book
Reader, der verwendet ja auch Android. Und Barnes & Noble ist einer der letzten Firmen, die Microsoft so ein bisschen den Finger zeigen und sagen, hier dann, wenn ihr so viele Patente habt, dann lasst doch mal hören, welche sind das denn? Und momentan scheint es da für Microsoft nicht so gut auszusehen. Also ich glaube, ein paar davon wurden jetzt schon annulliert und die anderen, die wackeln wohl ziemlich, diese Patente.
Worum geht's da genau in dem Fall?
Also die Barnes & Noble, die verwenden Android und Microsoft hat gesagt, wow, da haben wir aber ganz viele Patente. Und die haben, glaube ich, auch nicht, also zumindest ist es nicht öffentlich so, immer gesagt, welche Patente das sind. Aber über diese Barnes & Noble-Geschichte sind die halt rausgekommen. Ja, und dann müsst ihr das jetzt mal im Detail durchlesen.
Okay.
Also welche, das sind, glaube ich, drei noch, die drei Patente, die jetzt noch ausstehen.
Hm. Okay. Ja. Und irgendwie ist an mir vorbeigetickert, dass wohl irgendwie vom also diese iBooks schon, dass DRM kaputt ist, gemacht wurde?
Es hat lange gedauert.
Also wahrscheinlich war zu viel zahlende Kundschaft da. Oder zahlungswillige Kundschaft.
Ja.
Ja, keine Ahnung, vielleicht gab es sowas. Aber es gibt Berichte im Netz, dass das DRM von dieses Fair
iBook-Format.
Fair irgendwas Quatsch. Jedenfalls das DRM von Apple geknackt wäre und das betrifft dann eben nicht nur die Bücher, sondern es betrifft halt auch Filme und Musik wird ja zum Glück schon eine Weile nicht mehr mit so einem DRM-Quatsch überzogen.
Tja, und da sehen die Verleger schon wieder ihre ganzen Margen und Gewinne bröckeln.
Ja, vielleicht auch eine lustige Geschichte. Ja, dann lass uns mal so ins Thema reinpoltern. Vertrieb ist ja von solchen Büchern auch komplett anders. Also ich kann heute irgendwie drei Wikipedia-Artikel irgendwie zusammenklippen und sag, das ist jetzt ein Buch und verkauft es dann bei Amazon. Und lange Geschichte, aber halt irgend so ein Typ hier, der bei Facebook arbeitet und der so ein Buch geschrieben hat über, dass doch es wichtig ist heutzutage für die Kids programmieren zu lernen, so, ja. damit die halt so ein bisschen eine Vorstellung haben von, ne, was so über ihr Leben da bestimmt. Und der hat sich gewundert, dass sein Buch zum Teil von solchen Amazon-Wiederverkäufern für dreifachen, vierfachen Preis oder irgendwie so, also zumindest ziemlich überhöht, angeboten wird und dann von anderen gekauft wird. Und was er halt vermutet ist, dass es klassische Geldwäsche ist an der Stelle, sozusagen durch Amazon. Fand ich aber ziemlich interessant so, ne? Weil manchmal wundert man sich ja wirklich, da gibt's irgendwie ein Buch im Original und dann gibt's drei gebrauchte, die sind aber dreimal oder sind zumindest wesentlich teuer. Ja.
Und Amazon ist das neue Online-Poker.
Genau.
Ja. Bisschen Einstieg mal ins Thema E-Books. Jetzt richtig? Oder noch irgendwie eine News, die man noch vorlesen muss?
Na, wir haben bestimmt noch viele. Also andere News, die hier noch mit reingehört. Auf jeden Fall. Das sind diese 37 Millionen E-Mails, die auf 16.000 Schlagwörter Und da vielleicht gar nicht so sehr dieses ganze Hirnamputierte, wieso lesen die hier E-Mails, ne? Also.
Es geht um wen?
Es geht um den BND, glaube ich.
Ja,
also
im
Geheimdienst in Deutschland. Und das kam natürlich nur raus über diese Alibi-Kontrollkommission.
Das parlamentarische Kontrollgremium, was früher PKK hieß.
Genau. Also die PKK hat ermittelt, oder das PKK dann.
Haben da irgendwie so 6 Seiten PDF rausgebracht, was sie ihnen das ja, BND oder so erzählt hat.
Ja, also hier in Logbuch, was da...
Logbuch Netzpolitik, hatten wir ja letzte Folgen, glaube ich, schon mal erwähnt.
Die machten, die haben da auch eine Weile drüber geredet und haben berechtigterweise halt mit angesprochen, wie kommen die bitteschön an die Mails ran? Ich meine, Tim meinte, dass immer mehr Leute E-Mails verschlüsseln, das sehe ich nicht so, aber was halt passiert ist, zwischen Mail-Servern, also zwischen SMTP-Servern, wird dort normalerweise eine SSL-Verbindung verwendet. Das haben also ganz viele so eingerichtet. Oder halt eine TLS-Verbindung. Dass ich halt unterwegs auf der Leitung diese Mails gar nicht so einfach abschnorcheln kann. Und wo komme ich denn bitte an 37 Millionen E-Mails da pro Jahr?
DXX.
Eben. Aber wenn die meisten Mails per, also zwischen 2 SMTP-Servern per SSL verschlüsselt sind, dann können sie die dort nicht abgreifen.
Theoretisch.
Aber SSL
okay.
ist
machen
doch...
Machen die dann wirklich Man in the Middle an solchen Stellen? Das wäre, finde ich, ein dickes Ding. Das nächste ist, zumindest als Kind wurde mir erzählt, so, ging es so um so Postgeheimnis und sowas. Mhm. Zählt denn das jetzt plötzlich nicht mehr für ein BND?
Okay, also, das ist ja das Problem.
So nicht. Ja.
Die arbeiten noch extra legal. Und wenn sie Scheiße bauen, dann sagen sie, nationale Sicherheit, tut uns leid, nur für den Dienstgebrauch.
Genau. Ja. Naja, also, keine Ahnung, bei hier Logpolitik klang das halt so mit an, vielleicht sitzen die auch bei solchen großen E-Mail-Providern.
Ja, also.
Mit irgendwie da am Router.
United Internet,
ja, genau. Also gmxweb.de und so.
Ja.
Genau. Und ich meine, ja, wenn man sich das so anguckt, ne, da hat man, glaube ich, den Großteil an deutsche Hobby-E-Mail, also so Privatnutzer eigentlich.
Mindestens ein Ende davon.
Ja. Ha. Genau.
Gut. E-Books.
Ja, genau. E-Books, wie hat das alles angefangen? Am Anfang war die PDF oder ging es schon früher los?
Am Anfang war das Textfile.
Ja. Also.
Was will man überhaupt mit E-Books erreichen? Also wofür stehen E-Books?
Ja,
Strombücher.
Ich würde es jetzt nicht so richtig so historisch hochreißen, dass also im Jahr so und so viel hat der erste fünf Buchstaben nebeneinander auf einem Monitor flackern gehabt und hat das jetzt Buch genannt, sondern ich würde es eigentlich gleich ein bisschen so auf die heutige Zeit abheben. Das heißt, für mich hat sich eigentlich in den letzten Jahren, und das ist so mit der Einführung von dem Kindle eigentlich gekommen, also so von der Zeit her, das war glaube ich 2007, dass ich Textbücher, also so jetzt nicht irgendwelche Belletristik und so ein Zeug, sondern irgendwie... Ja, wie sagt man das richtig auf Deutsch?
Also, Artikel, Paper?
Nee, also so den ganzen O'Reilly-Schrank zum Beispiel.
Sachbuch.
Sachbücher. Dass ich die, also ich habe da ganz schön viele davon, weil klar, man findet all die Infos irgendwo in irgendwelchen Blogs irgendwo im Netz und das aber in sehr, sehr unterschiedlicher Qualität. Und deswegen finde ich eigentlich so, wenn sich da jemand hingesetzt hat und hat das alles mal ein bisschen aufbereitet und in schönen Beispielen so zusammengeschrieben, dann finde ich, kann man da auch 1,50 € abdrücken und sich halt so ein Buch kaufen.
Definitiv. Und solche Bücher sind dann auch durchsuchbar und so.
So, und das, was mich halt, das, was mich halt am Anfang immer tierisch genervt hat, als erstes, das Buch lag nie da, wo ich gerade war. Also entweder war es zu Hause oder.
Also wir reden gerade noch von Totenbaum.
Genau. Okay. Und das nächste ist, ne, dann gab es halt hinten so einen Index und dann wehe das Wort, was ich da gesucht hatte, war nicht im Index drin. Oder ja, der Index hat auch nicht immer ganz so gestimmt. Dann ist das nächste halt, das sind halt Fehler im Buch, die man ja meistens erst schweißgebadet rausfindet.
Genau, die dann auf der Webseite korrigiert werden. Also man braucht dann auch wieder ein Gerät.
Wenn es da schon eine Webseite zu dem Buch gibt. Und ja, und deswegen hat sich das so mit der Zeit, dass es solche Bücher dann, ich glaube, am Anfang gescannt gab, oder?
Also, ja, also ich kenne es auch noch gescannt.
So, und da gab es dann halt dieses PDF-Format. Was auch nur bedingt sinnvoll ist, weil das halt eine Seite in seiner Größe fest beschreibt.
Ja.
Und jeder, der auf so einem kleinen Kindle mal versucht hat, sich so ein PDF anzugucken, dann merkt, dass es eine total bescheuerte Idee ist. Man will eigentlich in so einem Format dann die Möglichkeit haben zu sagen, so, das ist jetzt ein Absatz und dann will man den halt vom Reader selber
gesetzt haben. Also das große Problem ist halt, Bücher hatten halt ein fixes Format, die Bildschirme, auf denen man es heute liest, nicht mehr.
Ja, sieht man ja schon alleine, wenn man irgendwie so die aktuellen Geräte einfach mal dreht zur Seite, dann ändert sich ja schon das komplette Layout.
Das Seitenverhältnis, ja. Und also ja, gerade PDFs ist echt gruselig, was da hinten rausfällt manchmal.
Ja, klar. Meistens kann man gerade so ein PDF auf dem Bildschirm noch gut lesen, aber wenn man dann mal keine Ahnung, jetzt an der Haltestelle steht und man muss da 10 Minuten warten, weil gerade die Bahn wieder weg ist und ja, was mache ich dann? Und da hat man gerade das spannende Buch angefangen und will dann da weiterlesen. Na, das geht natürlich dann nicht auf dem Telefon mit so einem PDF, bla bla. Ja, und deswegen ist halt das Erste, was ich gerne möchte von so einem elektronischen Buch, dass ich es halt mit mir rumtragen kann, dass ich heute auf meinem Telefon, aber reicht mir eigentlich schon auf dem Rechner, irgendwie meine Bibliothek da gesammelt habe. Klar, das Ganze soll durchsuchbar sein. Das ist halt nett. Vielleicht könnten wir da gleich hier an der Stelle mal auf meine, also vielleicht habt ihr irgendwie noch eine andere, aber meine Lieblingsverwaltungssoftware ist Calibre. Das ist calibre-ebook.org oder tatütata, irgendwas. Das ist so ein Qt geschriebenes Ding, was Bücher verwaltet in verschiedenen Formaten. Also da kann man sich das Ding als PDF und als EPUB und Mobi und sonst was alles hinlegen. Man kann dazwischen konvertieren. Dann kann man da, hat das halt so eine Funktion, dass ich dann nach dem Titel halt im Web suchen lassen kann und dann sucht mir das halt sowas wie ISBN und so einen ganzen Krimskrams zusammen. Auch eine Kurzbeschreibung, dann kann man halt Schlagwörter oder halt Tags vergeben und kann darüber halt sein Zeug ziemlich einfach wiederfinden. Das hat auch so eine Plugin-Architektur, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, mein Lieblings-Plugin. Wenn man jetzt bei zum Beispiel Amazon Bücher kauft, dann haben die ja so den Popo ein bisschen zusammengekniffen und machen da halt DRM drumherum. Also vielleicht kann man da so als Nebending mal so über die herziehen. Als den Kindle halt rausgebracht haben, haben die halt auch so nach verschiedenen Formaten gesucht und die sind die einzigen, die dieses Mobi-Format damals verwendet haben und haben da aber jetzt CRM drumherum gestrickt und nennen das dann, glaube ich, AWZ oder irgendwie so.
Irgendwie so.
Und so alt wie das Format ist, gibt es auch obskure Hacks, um das wieder loszuwerden. Ja, und bei dem für das Calibre gibt es halt ein Plugin, womit man halt so eine Langzeitarchivierung, also für den Fall, dass mal der Kindle kaputt geht, man trotzdem noch sein Buch lesen.
Ja.
Und man halt trotzdem sein Buch noch lesen will, da muss man dann seine Kindle-ID dort eintippen und dann hat man halt
diesen DRM-Mantel sich schnell dessen befreit. Ja, und ansonsten ist es halt ein nettes Verwaltungstool. Es hat einen eingebauten Webserver. Also wenn man jetzt seinen Kumpels hier mal seine Buchsammlung zeigen will, dann ist es ein Klick weg. Ja, und es kennt halt auch eine ganze Menge Reader. Also wenn man jetzt sagt, ich hätte gern das und das und das und das und das und das Buch auf meinen E-Book-Reader, dann ist das alles Bus- und Mausklick weg. Und
also schön zum Synchronisieren und so dann auch.
Genau.
Weil das ist ja auch wichtig, weil man möchte ja dann irgendwie die Bücher irgendwie auf seinem Mobiltelefon mit haben, auf seinem Laptop, auf seinem Desktop-Rechner, je nachdem, wo man es gerade braucht, liest man ja auch irgendwie dann auch mal weiter und so.
Also ich glaube überhaupt, der entscheidende Punkt ist irgendwie, seit es handliche E-Book-Reader gibt, lese ich auch wieder mehr. Weil es einfach einem PC oder auch in einem Laptop ist das echt schmerzhaft. Mhm. Auf Dauer.
Ja. Und ich will bloß mal ganz kurz, das können wir das Calibre-Ding zumachen. Was auch eine nette Funktion ist, das Ding kann sich halt, also das hat auch so einen eingebauten Crawler für Webseiten, wo man dann sagen kann, ich will jetzt gern, was weiß ich, Spiegel, Heise, Tatütata, Slashdot, früh im Zug lesen. Dann wirft man das Ding halt, das kann man alles zeitgesteuert machen lassen, um 6 an, dann geht jetzt auf diese Webseiten, lädt die letzten so und so viele Artikel runter, konvertiert das in für den E-Book-Reader, den man da hat, und lädt das auch gleich automatisch hoch. Und je nachdem, ob der dann halt Wi-Fi oder sowas eingebaut hat, ne, kann er das halt auch drahtlos synken. Und das ist eine sehr, sehr nette Geschichte. Ja, vielleicht, weil wir jetzt so viel über die Reader gelesen haben, können wir auch mal ganz kurz, da ist halt Display eigentlich so das entscheidende Ding.
Ja. Ich wollte noch ganz kurz nochmal aufrufen, dass ruhig, wenn ihr da draußen irgendwie selber Erfahrungen mit E-Books gesammelt habt oder hier noch was beizutragen habt, könnt ihr ruhig anrufen 0351 32 05 47 11. Genau, oder reinskalten unter Penteradio 24. Und jetzt machen wir weiter mit E-Book-Readern. Was habt ihr da so für Reader? Software, Hardware?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht, dass man hier für irgendwelche Firmen oder irgendwelche Produkte Werbung machen sollte, aber wenn man halt mit so einem Ding liebäugelt, dann muss man sich überlegen, was für ein Display soll das Ding haben. Also will ich mein Tablet weiterverwenden. Nett daran ist, wenn man halt viel abends im Bett liest, das hat sozusagen eine Selbstbeleuchtung. Ja. Meistens sind aber die Displays so schlecht, dass man halt ziemlich schnell ermüdet, wenn man auf so irgendwie so ein verpixelten Ding da lange liest und so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, irgendwie flackern tun die Dinger immer noch. Ja, und das, was sich halt so der klassische E-Book-Reader da ausgedacht hat, die haben halt so ein
Passiv-Display.
Ja, also wo kleine Farbbällchen irgendwie so zurechtgerückt werden, dass das so ungefähr aussieht wie Recyclingpapier.
Ja.
Zum Schluss.
Und das ist eigentlich echt ganz nett. Zumal es halt auch die Seite behält, wenn man es ausschaltet.
Hm. Und wo endlos lange läuft mit einer Akkuladung.
Theoretisch, ja.
Ja, gibt es da irgendwie also Dinge mit freier Software oder so? Also, dass wenn man da irgendwie Wert drauf legt, wo man da gucken kann?
Wäre mir nicht bewusst.
Mhm. Also, je nachdem, was frei ist, ne? Auf so einem Kindle läuft auch bloß ein Linux drunter.
Mhm.
Aber. Und die haben, glaube ich, irgendwie sogar mal angefangen, so ein Programmier-Dings da, ich will hier gar nicht SDK sagen, aber irgendwie sowas rauszubringen. Wo dann so Beispiele waren, dass man da irgendwie so Doku oder sowas damit spielen konnte. Weiß nicht, aber das fände ich dann eher anstrengend.
Das ist halt auch so die Frage, was will man von seinem Reader? Genau. Also will ich ein Tablet haben? Und ich glaube, ein Tablet ist ein ganz anderer Benutzungsfall. Also ich habe mir jetzt auch ein E-Book-Reader zugelegt. Und da war halt auch so erst die Frage, Tablet ja oder nein? Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, einfach weil ich will nicht das Internet flach haben, weil sonst falle ich wieder in diverse Löcher, die das Internet so bietet. Sondern ich will halt wirklich das Buch lesen. Mhm. Oder ich lese halt im Moment ohne Ende Paper da drauf oder Reports. Und das ist halt, ja.
Okay. Also kommt es ein bisschen dann auf den Anwendungsfall und so weiter.
Ja. Mhm. Dann, ich habe Bücher, die habe ich sowohl in Strom als auch irgendwie auf toten Baum. Und da ist es halt so, dass ich Bücher, wenn ich sie durchlese, lieber als auf Papier lese. Während wenn ich es als Referenz haben will, es lieber als E-Book habe. Also auch gerade bei technischen Sachen lese ich es ja irgendwie erstmal hintereinander weg, um es zu verstehen. Und dann irgendwie nochmal elektronisch als Referenz. Und gerade irgendwie, wenn du halt Bücher hast, die halt eine gewisse epische Breite haben, also keine Ahnung, James Joyce, Ulysses, das will ich irgendwie nicht auf dem E-Book-Reader lesen. Also einfach auch, weil es eine Aufmerksamkeitsspanne erfordert, wo ich irgendwie ein elektronisches Gerät als unangemessen empfinde. Gerade weil es aber dazu verleitet, irgendwie an- und auszuschalten.
Ja, wobei ich bei so einem E-Book-Reader immer noch finde, das Display schaltet halt langsam um. Das heißt, man will da nicht viel irgendwie jetzt hin und her springen und suchen. Selbst wenn die Dinger sowas wie im Webbrowser eingebaut haben, das macht nicht so unbedingt den Spaß. Ne? Ja, also das, womit man sich sonst so ablenken lässt auf dem Rechner, da fällt schon eine ganze Menge weg.
Und wofür halt allgemein auch Tablets und auch E-Book-Reader halt extrem gut sind, ist halt Single-Tasking. Du hast halt irgendwie eine Applikation und die nimmt halt den ganzen Bildschirm ein. Während du halt irgendwie bei Laptops oder Ähnlichem hast halt irgendwie mehr so ein Multitasking-Umgebung, weil du hast halt mehrere Applikationen offen. Für die Nicht-Windows-Benutzer oder andersrum für die Windows-Benutzer, es gibt Betriebssysteme, die unterstützen mehrere Desktops gleichzeitig. Kann man sich schön vorstellen. Und da gibt es... Also im Englischen gibt es diesen Begriff Self-Binding oder im Griechischen Akrasia, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich beschneide mich halt irgendwie bewusst bestimmter Möglichkeiten, um halt irgendwie Dinge in der Zukunft gebacken zu kriegen. Also Beispiel ist halt Odysseus, der sich halt irgendwie an den Mast bindet. Und das ist halt so ein ganz wichtiger Benutzungsfall für E-Book-Reader und alles, dass man halt irgendwie genau sagt, nur das und nichts anderes.
Ja. Also fokussiert sozusagen.
Ja.
Ja, dann ist noch eine andere schöne Sache, dass man ja solche E-Books wie jedes Bit im Computer kopieren kann. Und das ist jetzt gar nicht die böse Terroristen-Raubkopie, die ich damit meine.
Noch nicht mal, ja.
Sondern es gibt halt einige Projekte, aber ich glaube hier als Vorzeigeding muss man Gutenberg nennen. Die sich so zur Aufgabe gemacht haben, halt alte Texte, also alt, damit meine ich hier, wo das Copyright abgelaufen ist, verfügbar zu machen. Das heißt, wenn man sowas wie Goethe oder so ein Krimskrams lesen will, dann muss man halt nicht zum Reklam gehen und dem 1,50 Euro geben, sondern ja, kriegt es halt einfach so runtergeladen oder, ne?
Archive.org. Ja.
Für meine Kids hier sowas wie Wilhelm Busch und so. Das kann man sich halt alles so runterladen und und dann lesen.
Das ist groß. Also gibt es noch ein ähnliches Ding, gerade in Australien heißt Amateur Scanning League, wo die halt an die ganzen Leute mit Scannern Bücher verschicken, die sie dann einscannen sollen. Also es gibt es richtig noch als, wie heißt heutzutage, Crowd-Dings. Wobei ich nicht weiß, wie Projekt Gutenberg hinten raus arbeitet.
Ja, ich auch nicht richtig.
Hängen Sie sich vielleicht an die Bibliotheken und so? Ich meine, viele Bibliotheken scannen ja auch alte Werke.
Keine Ahnung.
Ansonsten, ja. Ich sehe bloß gerade hier, ne, in der Wikipedia ist hier zu Projekt Gutenberg so ein Graph drin bis 2008, wo man sieht, dass also die Anzahl der Publikationen exponentiell wächst. Da kann man also einiges lesen, so glaube ich. Ja. Was ist noch so eine schöne Sache? Was ich halt toll finde, noch, wenn du so Dinge eingebaut hast wie irgendwie ein Wörterbuch in dem Ding, dass du halt auf so ein Wort gehst und kriegst dann angezeigt, was das Wort bedeutet. Ich glaube, das ist gerade dann wichtig, wenn man in der Fremdsprache Sachen liest. Und ist sich jetzt nicht so richtig sicher, wie ist denn der Satz hier gemeint oder was könnte denn das Wort heißen? Und dann hast du so klassisch das Wörterbuch daneben liegen. Ich meine, das macht ja heute auch keiner mehr, aber
einer schmunzelt.
Okay. ja, das ist halt ein schönes Feature. Ich habe auch festgestellt, ne, und da muss man dann immer überlegen, ob man das jetzt wirklich will oder so, aber auch so, wenn man sich anzeigen lassen kann, was denn die meisten Leute für Textstellen markiert haben, finde ich eigentlich auch manchmal interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, wo ich vielleicht sonst irgendwie schneller drüber weggelesen hätte oder hätte halt weniger über solche Sachen nachgedacht. Das heißt, auch da kommt so ein bisschen, ja, so eine Art soziales Zeug zusammen, ne? Also man muss dann immer überlegen, ob man das jetzt wirklich, um welche Bücher es sich da handelt und ob man das nur wirklich der Welt erklären will, was man da und, ne? Und dann ist irgendwie so ein Claudi-Ding hinten dran und sowas alles, aber ja, habe ich auch schon mehrfach als ganz nett so empfunden. Ja, dann vielleicht noch so, was weiterhin noch so geht. Da müsste man vielleicht mal auf die Formate eingehen. Es gibt natürlich so, wie man es halt sich in der realen Welt vorstellt, viele verschiedene solche E-Book-Formate. Also, ne, wenn so eine Bude wie Sony anfängt, E-Book-Reader zu machen, dann fangen die an mit einem eigenen Format. So eine Bude wie, also Amazon hatten wir schon, die benutzt halt einen offenen Standard und macht den mit DRM kaputt. Ja, welche Firma könnte man denn noch einschlagen? Denn Apple, ne? Also Apple, die haben erstmal natürlich auch, hatten wir ja schon ihr DRM da drumherum gebaut, aber haben halt einen Standard genommen, der sehr, sehr verbreitet ist, und das ist EPUB. Und haben sich gedacht, nee, so geht das nicht weiter. Und haben dann halt diesen Standard genommen und haben den proprietär erweitert mit diesem Apple iBook Author Tool, was sie da jetzt...
Ach so, das, wo dann automatisch die Veröffentlichungsrechte an Apple abtrittst.
Naja, da haben sie ihre Terms and Conditions dahingehend geändert, dass du schon noch die Rechte an dem Inhalt behältst. Du kannst auch in einem anderen Format den Inhalt woanders veröffentlichen, darfst aber nicht das, was in diesem... was du mit diesem, oder anders, du darfst aber kommerziell das, was du mit diesem iBooks Author raus, also was das Ding rausspuckt, darfst du nur im Apple Bookstore verkaufen. Was du machen kannst, ist damit Bücher irgendwo auf einer Webseite legen und die frei verteilen. Das darfst du immer, aber ist trotzdem ist ein Unding. Also
ja.
Das erste Ding ist, dass sie den Standard versauen. Da kann man natürlich wieder, ne, das ist dann immer so ein Ding, da kann man natürlich argumentieren, ja, aber die wollten jetzt irgendwie so Multiple-Choice-Dinger mit reinmachen und dann irgendwie, die wollten es ganz einfach machen, das heißt, ihr PowerPoint-Ding, was bei den Keynote heißt, mit einbinden und so. Aber auch sowas kann man natürlich offen als Standard machen und sich da irgendwo mit einbringen. Aber ansonsten ist das EPUB halt sehr, sehr verbreitet und das können eigentlich so gut wie alle lesen. Außer eben Amazon, die mit ihrem Kindle aber noch dieses Mobi-Format hier anzeigen können. Ja, und ansonsten fällt man vielleicht nochmal, achso, Microsoft hatten wir vorhin nicht mit erwähnt, die haben natürlich auch ihren eigenen Standard erfunden. Und die haben so ein CHM, das ist irgendwie so, ich nehme jetzt HTML, und alles, was da so drin ist an Bildern und Krimskrams, das drücke ich alles in eine Datei rein und nenne das dann CHM.
Da für Compiled aber, HTML oder so
ja,
ähnlich.
Ja, ich glaube, das heißt irgendwas mit Compiled. Ja, da gibt's aber auch Anzeigeprogramme für alle möglichen Plattformen. Ja, und das andere, was worüber man halt auch noch unter anderem stolpern könnte, ist dieses Comic Book Archive File. Bei Comics hat man halt das Problem, das sind alles Bilder, ne? Da geht's weniger um den Text.
Okay.
Und die packen dann halt Bilder zusammen und das ist auch irgendwie, da gibt so drei Arten und Weisen, wie man das machen kann. Das ist halt auch so mehr oder weniger standardisiert. Ja, aber was kann man denn noch so erwarten? EPUB hat halt die Möglichkeit, auch Videos zum Beispiel mit einzubinden und damit halt auch Audio. Dann finde ich halt sehr schön so Animationen. Da gab's, das ist jetzt kommerziell und so, aber von dem hier stellvertretenden US-Präsidenten, der die Global Warming retten will, das ist der...
Al Gore.
Genau, Al Gore. Da hat er erst so einen Film gemacht, den er dann promotet hat, indem er da durch die ganze Welt geflogen ist. Und der hat halt auf dem iPad so ein Buch gemacht, wo auch viele Animationen drin sind. Und zum Beispiel meine Kids, die hatten sich halt tierisch drüber gefreut, da gab es so ein Windrad. Und da musste man ins Mikrofon reinpusten. Dann dreht sich das und dann wird halt so eine Batterie geladen und dann sieht man, dass Licht im Haus ist und so. Also
das ist halt, glaube ich, überhaupt der Punkt an E-Books, dass du es halt interaktiv gestalten kannst. Also genau. Dieses nur Lesen ist, denke ich, halt erst der Anfang.
Ja.
Und ich glaube auch allgemein wird es dann auch weggehen von der Idee eines Buches, mehr hin zu, ich habe hier eine begrenzte Datenmenge und kann sie manipulieren.
Genau.
Das spielt dann halt in dieses ran mit dem, ich kann markieren.
Gerade so in Lehrbüchern, dass ich halt Möglichkeiten mit reinbringen kann, um Leute irgendwie mehr an das Thema zu fesseln. Ne? Also der Klassiker ist irgendwie so ein Mathebuch.
Gibt übrigens viele lange Bände frei online.
Ja, aber egal wie neu das Ding ist, es staubt immer.
Ja.
Und wenn ich es dort schaffe, irgendwie, es gibt da halt viele Beispiele, ne? Und es gibt ja viele so Startups, die irgendwie alles alle neu erfinden wollen. Wenn ich das halt über kleine Spiele oder so schaffe, irgendwie kleinen Kindern das 1x1 beizubringen, finde ich, oder aber selbst für andere Sachen, ne? Also so eine Fourier-Transformation, wenn man das irgendwie ein bisschen anschaulich machen könnte in so einem Buch, glaube ich, da kann man vielen Leuten helfen, Dinge zu verstehen, die sie so noch nicht mitgekriegt hatten. Ja, oder was weiß ich, ne? Wenn ich ein Buch habe über das Sonnensystem, dass sich da halt die Planeten so mal kreisen und dann hinher. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft drin.
Ja.
Ein anderes Feature.
Allerdings sehe ich so bei den Büchern auch ein großes Problem. So, wenn man jetzt so bei Büchern ist, so zum Beispiel Geschichtsbüchern, wenn dann plötzlich irgendwelche Updates reinkommen, die dann vielleicht alte Ereignisse plötzlich in einem neuen Licht erscheinen lassen, war ja ein Tippfehler drin. Das hat für mich irgendwie was sehr Orwellsches. Ich meine, das ist ja auch der Protagonist arbeitet ja auch in einem Ministerium für Wahrheit und die verändern ja immer die Zeit.
Klar, aber dann ist es ja wirklich eine Frage, wie man das Ganze umsetzt. Und so wie es zum Beispiel bei der Wikipedia ist, da hast du ja genau das, dass du ständig veränderst und da hast du halt die Historie mit. Und dann sagst du,
das ist der Punkt.
In meinem Buchstandard möchte ich gerne die Historie haben.
Ja, da muss man sich eben auf einen freien Buchstandard einigen, ja. Und darf sich da nicht von sehen.
Und das ist, glaube ich, mit EPUB 3 gegeben. Und
okay.
Ja, und wie gesagt, das Ganze, glaube ich, fängt ja alles erst an, sich zu entwickeln. Ein Feature, das will ich auch nochmal ansprechen, was ich halt auch unbedingt irgendwie in so vielen Büchern drin hätte, ist Mehrsprachigkeit. Also ich verstehe nicht, warum ich mir ein Buch irgendwie aussuchen muss, ich will es jetzt Deutsch, Englisch oder Französisch haben.
Ja.
Ich meine, Text ist nicht viel, so ein Speicher, da möchte ich gerne umschalten können und habe das.
Stimmt.
Und dann, das kommt nun leider viel zu kurz, wer sich so mit Bücherschreiben beschäftigt, der soll sich mal BookType angucken. Das ist halt so ein Webtool, wo ich so mit mehreren Leuten halt Bücher schreiben kann. Da gibt's auch eine Historie drin, ne? Also so ähnlich wie so ein Wiki. Und dann kann man auf den Knopf drücken und dann kommen halt so Standardformate raus. Auch eine nette Sache.
Okay.
Ja, dann danke für die vielen Anrufe.
Ja, werden immer mehr jedes Mal.
Leider sind wir nicht dazu gekommen, irgendeinen davon zu beantworten.
Ja, haltet durch, das nächste Mal kommt ihr dann vielleicht in eine unserer vollen Leitungen. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann im März, 28. März ist es? Nee.
Bestimmt, keine Ahnung.
Wir haben ja 29 Tage, dann
ihr
muss
habt,
das...
Ihr habt Computer, ich hab Totenbaum.
Ja, es ist auf jeden Fall der vierte Dienstag.
Der 27. März, der 27. genau. März,
ja.
Und da hören wir uns wieder.
Gibt es schon ein Thema? Überraschung.
Na, falls das jemand machen will, solche Android gestrippten Distributionen, das würde mich echt mal interessieren. Also solche von Google befreiten Android-Distries, darüber mal was. Falls ihr das wollt, nervt an
pentamedia.org und dann könnt ihr
kann man da irgendwo hin
Shownotes,
ja, genau. Kommentare und was auch alles. Ja.
Ja, freuen wir uns. Okay, dann bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Part de moi lorsque j'entends le son d'un kick atomique. Peu importe le groove que les basses m'envoient, je n'ai pas trop l'oreille critique. Je suis le roi de la piste comme Alice, puis du ring, le cow-boy du gramophone. Quand tu me parles des coches sans moi, celui king, je dégaine, je tire et j'éprone. Et si l'on me surnomme le roi du crescendo, c'est because I love disco, disco. Et si l'on me surnomme le roi du crescendo, c'est because I love disco, disco. Jaquette à paillettes, tenue de scène, léopard, ton kit chez mon chic. Je n'ai pas mon pareil pour flamber sur le podium, pour m'accouder au bar, ni pour faire swinguer, ni pour t'offrir une taille. Si je me distingue par mon credo vintage, si j'ai l'air d'un con avec mon whisky dry, monte donc avec moi au-dessus du dernier étage. Je perds pas le beat malgré les costards qu'on taille. La raison pour laquelle je me couche jamais de sauce, c'est because I love disco, disco. La raison pour laquelle je ne me couche jamais de sauce, c'est because I love disco. Je suis ce qu'on appelle un prédateur nocturne. Ce n'est que crépuscule que je sors de mon antre pour aller me percher sur l'un des anneaux de Saturne ou dans le premier club dans lequel je rentre. On me déroule le tapis rouge, j'explique les gueules du monde. Je suis un open clubber, partout je me rends. C'est comment je bouge, quelle que soit ma commande, on me sert à toute heure. Le vodka tonique est une vocation, du carburant en coup bas libré. Quand à un moment donné je sens plus d'accusation, je ne reconnais mon chauffeur que grâce à ses salubrés. Je loue à plusieurs, ils me traitent sans commentaire. Ce qu'au palais de la ville où je tiens mon QG, je finirai la nuit dans cette ville garçonnière avec les mannequins russes qui ne m'auront pas résisté. Un jour ma vie a chié, aura fait de moi une épave. Avec mes cheveux gominés, tu me traînes.